Es geht um Virushepatitis und HIV. Diese Veranstaltung ist ein ganz neues Format, das ist auch neu für uns. Sie können während der Veranstaltung, während der Vorträge auch hier Fragen sehen und die kann man dann auch von daheim beantworten. Also ich bin sehr gespannt. Ja, mein Thema ist die Virushepatitis Update 2017. Und ich kann Ihnen vorweg schon sagen, in Zeiten wie diesen über Virushepatitis zu reden, ist fast ein wahres Vergnügen, einfach weil es auf diesem Gebiet in den letzten 2 Jahren wirklich sensationelle Fortschritte gegeben hat. Bevor ich aber auf diese Fortschritte zu sprechen komme, möchte ich Ihnen anhand von diesem Slide nur kurz zeigen, dass Virushepatitis natürlich ein sehr, sehr großes Gebiet ist und dass wir in Wirklichkeit 3 Klassen von Hepatitis-Viren unterscheiden können. Da gibt es zuerst einmal die klassischen Hepatitis-Viren, die uns in der Folge am meisten interessieren und die mit Buchstaben, wie Sie wissen, von A bis E bezeichnet werden. Das Hepatitis-G-Virus gibt es zwar auch, aber das ist kein wirkliches Hepatitis-Virus. Dann gibt es zweitens eine Gruppe von Viren, die an sich systemische Viruserkrankungen machen, im Rahmen derer aber auch die Leber mitbeteiligt sein kann. Da ist in erster Linie das Zytomegalie-Virus und das Epstein-Barr-Virus zu nennen. Und dann drittens, nur der Vollständigkeit halber, gibt es noch diese exotischen Hepatitis-Viren in der Liste. Da werden Sie ein paar alte Bekannte erkennen, das Gelbfieber-Virus zum Beispiel oder das Marburg-Virus oder das Ebola-Virus, das in den letzten Jahren auch sehr für Medienrummel gesorgt hat. Ich möchte mich in diesem Vortrag jetzt auf 2 Viren konzentrieren, die für die klinische Praxis wahrscheinlich am bedeutendsten sind. Und das ist in erster Linie zunächst das Hepatitis C-Virus und dann noch das Hepatitis B-Virus. Und besonders das Hepatitis C-Virus ist ja, wie Sie aus den Medien sicher wissen, besonders interessant, weil da in den letzten Jahren wirklich enorm viel weitergegangen ist, was die Therapie betrifft. Und bevor ich auf die Therapie zu sprechen komme, darf ich Ihnen die üblichen Einleitungsslides zeigen. Das zeigt zunächst einmal, dass das Hepatitis C-Virus weltweit verbreitet ist. Die Anzahl der weltweit chronisch Infizierten wurde zuletzt laufend herunterrevidiert. Aktuelle Review-Arbeiten gehen davon aus, dass es weltweit ungefähr 71 Millionen chronisch Infizierte gibt. Und Sie sehen, in Mitteleuropa, wo wir ja daheim sind, ist die Prävalenz relativ niedrig. Wir rechnen bei uns mit einer Prävalenz von ungefähr 0,5%. Und dann sehen Sie da weltweit so ein paar Hotspots. Das sind diese roten Länder, zum Beispiel Ägypten, wo die Hepatitis C ganz enorm häufig ist. Und für uns interessant ist speziell Ägypten, weil wir da viele Patienten haben. Das sind die Zahlen, die man nennt. Wie gesagt, bis vor kurzem ist man von 170 Millionen Infizierten ausgegangen. Neueste Schätzungen haben das auf 70 Millionen runterrevidiert. Und in Österreich, das ist aktuell, gehen wir von 30.000 Infizierten aus. Und was sich da in den letzten 2 Jahren getan hat, sehen Sie schon anhand der Bedeutung der Hepatitis C für die Lebertransplantation. In den letzten 15 Jahren war es eigentlich immer so, dass sich Alkohol und Hepatitis C-Virus gematcht haben, wer sozusagen die meisten Leberzirrhosen induziert, die dann letztlich die Ursache für eine Lebertransplantation sind. Und im letzten Jahr, also 2016, hat sich das Bild massiv verändert. Also in Innsbruck zum Beispiel ist nur mehr ein Patient transplantiert worden wegen einer Hepatitis C-induzierten Leberzirrhose. Und das liegt daran, dass einfach die Therapie bereits greift und diese Spätkomplikationen weitgehend rechtzeitig behandelt werden. Wie bekommt man die Hepatitis C? Sie wissen das alle mit Blut und Blutprodukten. Blutprodukte selbst sind natürlich keine relevante Infektionsquelle mehr, weil sie seit vielen Jahren ganz genau getestet werden auf Hepatitis C. Bei uns ist mit Abstand der wichtigste Übertragungsmodus sozusagen die IV-Drogenszene und was damit zu tun hat, piercen, tätowieren sozusagen, wenn man da nicht steril arbeitet. 2 häufige Fragen sind dann immer Sexualkontakte. Da muss man sagen, mit normalen Sexualkontakten, wie es die katholische Kirche empfiehlt, ist das Risiko bei der Hepatitis C minimal. Bei sehr traumatisierenden Techniken ist das natürlich anders. Und eine zweite häufige Frage, die von jungen Frauen gestellt wird, wie ist das, wenn ich schwanger werde, ist das ein Risiko für mein Kind? Auch diese werdenden Mütter kann man beruhigen. Das Risiko, dass das während der Schwangerschaft auf das Kind übertragen wird, ist gering, maximal 5%. Und mit den heutigen Therapiemodalitäten muss man sich da überhaupt ganz sicher keine Sorgen machen. Was passiert, wenn man sich mit dem Hepatitis C-Virus infiziert? Die wenigsten Patienten entwickeln wirklich eine akute Hepatitis C mit Gelbsucht und hohen Transaminasen. Die wenigen, etwa 5% aller Infizierten, die eine akute Hepatitis entwickeln, haben eine Chance von etwa 30%, dass das spontan ausheilt und der Rest wird chronisch, wobei man von einer chronischen Hepatitis C dann spricht, wenn sie länger als 6 Monate besteht. Und das Problem ist halt, dass die meisten dieser chronisch infizierten Patienten völlig asymptomatisch sind oder wenn überhaupt nur ganz unspezifische Symptome haben und dass die Krankheit trotzdem unbemerkt im Laufe von 20 Jahren oder länger Richtung Leberzirrhose und hepatozelluläres Karzinom fortschreiten kann. Und das ist auch vielleicht eine ganz wichtige Sache, mit der Sie Ihre Patienten beruhigen können. Wenn ein Patient nicht noch irgendwas anderes tut, um seine Leber zu schädigen, wie Alkohol trinken, viel Übergewicht haben oder zusätzlich andere Koinfektionen aufweist, dann dauert es im Allgemeinen mindestens 20 Jahre, bis der Patient eine Leberzirrhose entwickelt. Das heißt, es ist keineswegs so, wie viele Patienten glauben, dass sie sofort sterben müssen, nur weil bei ihnen diese Diagnose gestellt wurde. Damit komme ich für Sie, wenn Sie in der Praxis tätig sind, vielleicht zum wichtigsten Punkt. Die Hepatitis C ist, wie Sie in der Folge sehen werden, perfekt und ohne Nebenwirkungen behandelbar heutzutage. Es geht daher darum, dass man möglichst alle Patienten erkennt, denn wir können natürlich nur einem Patienten rechtzeitig eine Behandlung zuführen, von dem wir wissen, dass er eine chronische Hepatitis C hat. Und wann sollte man daher an diese Krankheit denken? Natürlich bei erhöhten Leberwerten, aber da ist es ganz wichtig zu wissen, dass normale Leberwerte das Vorliegen einer chronischen Hepatitis C keineswegs ausschließen. Das heißt, man sollte bei allen Risikogruppen, insbesondere bei Patienten, die irgendwie mit der Drogenszene mal in Berührung gekommen sind in der Jugend oder auch später, oder bei Patienten, die durch ihren Migrationshintergrund einfach aus einem Land stammen, wo die Prävalenz der Hepatitis C relativ häufig ist. Bei all diesen Risikogruppen sollte man einfach einen Screening-Test auf Hepatitis C machen und zusätzlich, wenn irgendwelche anderen Symptome möglicherweise als extrahepatische Manifestationen einer Hepatitis C zu interpretieren sind. Wie diagnostiziert man dann die chronische Hepatitis C? Natürlich Anamnese, klinische Untersuchung, Leberwerte, das gibt oft nicht sehr viel her. Und der entscheidende Punkt ist dann, dass man eben diese Hepatitis C-Antikörper bestimmt. Wenn die positiv sind, heißt das zunächst einmal nur, dass der Patient mit dem Virus irgendwann in Kontakt gekommen ist. Das kann auch nach erfolgreicher Behandlung bestehen bleiben, dieser Antikörperbefund. Und der zweite, dann entscheidende Test, der wirklich beweist, dass eine Hepatitis C-Infektion vorliegt, ist eben die Bestimmung der HCV-RNA, eben der viralen Nukleinsäure. Und wenn dann die Diagnose gesichert ist, dann wird man als nächstes den Genotyp bestimmen, entweder selbst oder indem man den Patienten an ein Zentrum überweist, weil Sie dann sehen werden, der Genotyp ist wichtig zu wissen, weil die Therapie sich zumindest teilweise auch nach dem Genotyp richtet. Wenn die Diagnose chronischer Hepatitis C dann steht, ist der nächste Punkt, dass man versucht festzustellen, wie weit denn der Patient auf seiner Erkrankung fortgeschritten ist, also wie weit er auf dem Weg von einer normalen Leber fortgeschritten ist Richtung Leberzirrhose bzw. hoffentlich nicht Richtung hepatozelluläres Karzinom. Und um das zu quantifizieren, sozusagen den Leberschaden, der bereits angerichtet wurde durch die chronische Hepatitis C, hat sich am meisten durchgesetzt dieses Metavir-Stadiensystem, wo das Fibrosestadium, also das Ausmaß der Bindegewebsbildung in der Leber, klassifiziert wird von F0, das wäre die normale Leber, und Sie sehen, hier ist praktisch kein Bindegewebe drin, sondern das ist einfach Leberläppchen an Leberläppchen sozusagen. Und wenn dann durch den chronischen Leberschaden induziert durch das Hepatitis C-Virus vermehrt Bindegewebe in der Leber gebildet wird, schreitet das fort, Fibrose 1, Fibrose 2, Fibrose 3, wo dann viele Septen schon gebildet werden, um schließlich zu enden im Stadium F4, das eben der Leberzirrhose entspricht. Und Sie sehen, hier sind keine regulären Leberläppchen mehr, sondern eben so Zirrhoseknoten, die von mehr oder weniger dicken Bindegewebslamellen umgeben sind. Früher hat man da eine Leberbiopsie gebraucht, um das Fibrosestadium zu bestimmen. Heute kann man das ganz problemlos mit einem Fibroscan machen. Das ist ein Gerät, das auf Ultraschallbasis sozusagen die Leberelastizität misst. Da kommt ein Wert in Kilopascal heraus und je nachdem, wie hoch dieser Wert in Kilopascal ist, kann man dann mit relativ großer Sicherheit den Patienten einem bestimmten Fibrosestadium zuordnen. Und Sie sehen, nach diesem Klassifikationssystem von Castera wäre von einer Zirrhose auszugehen, wenn dieser Wert der Leberelastizität über 12,5 Kilopascal liegt. Damit komme ich zur Therapie und Sie sehen schon, wir haben da schon einiges hinter uns gelassen. Die Vergangenheit endet zwar erst vor 2,5 Jahren, trotzdem kommt uns das schon vor wie die Steinzeit und die Gegenwart sieht wesentlich besser aus, wie Sie dann sehen werden. Ein kurzer Blick zurück in die Steinzeit. Sie erinnern sich vielleicht die schon länger als 2 Jahre in dem Metier tätig sind, so wie ich, vor urdenklicher Zeit, zum Beispiel 2013, haben wir Patienten mit chronischer Hepatitis C doch wirklich mit Interferon behandelt. Und diese Interferontherapie wurde mit Ribavirin kombiniert und hatte gravierende Nachteile. Erstens einmal waren die Heilungschancen insbesondere beim Genotyp 1 mit 40-50% ganz schlecht. Zweitens, die Therapiedauer hat ein halbes Jahr bis 1,5 Jahre gedauert. Drittens, Nebenwirkungen waren sehr, sehr häufig. Sie sehen das auf diesem Slide aufgelistet, von Müdigkeit bis Schlafstörungen, Depressionen. Alle möglichen Zellen im Blut haben eine Menge abgenommen und so weiter. Also Sie sehen, die Liste ist wirklich lang dieser Nebenwirkungen. Ich möchte das gar nicht mehr lang durchgehen. Und viertens, vierter Nachteil der Therapie, aus diesen Nebenwirkungen haben sich eine Reihe von Kontraindikationen abgeleitet, die Sie hier aufgelistet sehen. Und die tragischste dieser Kontraindikationen war sicher, dass aufgrund der potenziellen Nebenwirkungen Patienten mit fortgeschrittener Leberzirrhose, also genau die, die eine Therapie am dringendsten gebraucht hätten, genau die konnten wir nicht behandeln. Und deswegen sind wir also sehr glücklich, dass diese Vergangenheit immer mehr von uns in die ferne Steinzeit zurückversetzt wird, gedanklich, und dass wir jetzt in der Gegenwart sind. Und da hat sich in den letzten Jahren wirklich eine medizinische Revolution abgespielt, die nur wenige Parallelen in der Medizingeschichte hat. Und ich darf Ihnen noch einmal kurz dieses, für die, die sich nicht täglich mit dieser Therapie beschäftigen müssen oder dürfen, das Prinzip dieser neuen Therapie erklären. Das Interferon hat ja einen körpereigenen Angriffspunkt gehabt. Es hat im Prinzip unter anderem das Immunsystem stimuliert, mit dem Ziel, dass das Immunsystem zytotoxische T-Zellen, dann infizierte Hepatozyten abtöten, die dann in der weiteren Folge durch gesunde Hepatozyten ersetzt werden sollten, so die Idee. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich mit Nebenwirkungen verbunden ist. Und diese neuen Therapiemodalitäten funktionieren aber ganz anders. Wie funktionieren die? Wenn Sie sich vorstellen, das wäre ein Hepatozyt und das, was Sie hier schematisch dargestellt haben, ist der Replikationszyklus des Hepatitis C-Virus. Der ist natürlich sehr komplex, aber man kann sich sehr einfach machen. Stellen Sie sich vor, diese weißen Kügelchen, das sind Hepatitis C-Viren, die docken an Rezeptoren an der Zelloberfläche an, werden eingeschleust, dann wird das Virus zerlegt, die einzelnen Teile des Virus werden sozusagen vermehrt, dann werden irgendwann die neuen Viren zusammengesetzt und aus der Zelle herausgeschleust. Und der Witz ist eben, dass man festgestellt hat, für diesen Replikationszyklus braucht das Hepatitis C-Virus nicht wie jedes Virus die körpereigene Zelle, in unserem Fall den Hepatozyten, sondern zusätzlich benötigt das Hepatitis C-Virus auch 3 Enzyme, die es sich selbst herstellt. Nennen wir sie Privatenzyme des Hepatitis C-Virus. Die braucht nur das Virus, sonst niemand. Und diese 3 Enzyme sind eben eine Protease, eine Polymerase und dann ein Enzym namens NS5A. Und der Trick dieser neuen Therapien besteht eben darin, dass man im Labor ganz gezielt kleine Moleküle synthetisiert hat, die hochselektiv einzelne dieser viralen Privatenzyme hemmen. Und je nachdem, welches Privatenzym gehemmt wird, unterscheidet man daher Proteasehemmer, NS5A-Inhibitoren und Polymerase-Inhibitoren. Und man ist draufgekommen, wenn man zwei oder drei dieser neuen Substanzen aus unterschiedlichen Substanzklassen miteinander kombiniert und für 12 Wochen den Patienten verabreicht, kann man praktisch jeden Patienten virologisch heilen. Und Sie können sich auch vorstellen, dadurch, dass diese Medikamente wirklich hochselektiv den Replikationsprozess des Hepatitis C-Virus hemmen und sonst eigentlich im intrazellulären Stoffwechsel überhaupt keinen Angriffspunkt haben, haben diese Medikamente auch wirklich praktisch keine Nebenwirkungen. Und Sie sehen hier rot angeführt, welche Substanzen sozusagen derzeit in Verwendung sind. Das sind ja bei den Proteasehemmern Cimeprivir, Paritaprivir und Grazoprivir. Bei den NS5A-Inhibitoren haben wir Gott sei Dank schon 5. Da klar, dass wir Letipasvir, Ombitasvir, Velpatasvir und Elbasvir. Sie werden sich das nicht alles merken können, wenn Sie nicht täglich damit arbeiten. Und dann gibt es halt 2 Polymerasehemmer, das ganz berühmte Sofosbuvir und das Sabuvir. Nicht alle dieser Substanzen wirken jetzt wirklich gegen jeden Genotyp. Deswegen ist es wichtig, das habe ich Ihnen zuerst ja schon angedeutet, dass man den Genotyp bestimmt. Und Sie sehen hier sozusagen die Möglichkeiten, welche Kombinationen für welchen Genotyp sozusagen geeignet sind. Und Sie sehen, bei den Genotypen 1-4 haben wir sehr viele Möglichkeiten, wie man den jetzt behandeln kann, wobei immer 2 oder sogar hier 3 von diesen neuen Substanzen kombiniert werden. Bei den Genotypen 2 und 3 sind die Möglichkeiten ein bisschen mehr eingeschränkt, einfach weil zwar alle der Substanzen, die ich Ihnen gerade genannt habe, gegen den Genotyp 1 wirken, aber gegen den Genotyp 2 und gegen den Genotyp 3 eben nur einige dieser Substanzen wirken. Im Prinzip von allen Kombinationen, die hier aufgelistet sind, kann man sagen, dass sie sensationell wirken mit Heilungsraten von knapp 100%. Und daher ist natürlich auch der Preis ganz entscheidend für die Refundierungspolitik der Krankenkasse. Und wir sind daher in unseren Verschreibungsmöglichkeiten, zumindest bei Kassenpatienten, ein bisschen eingeschränkt. Und nur, keine Sorge, ich will Sie jetzt nicht mit Studien langweilen, weil diese Studien, ich gebe es ganz ehrlich zu, selbst für einen Spezialisten jetzt irgendwann fad werden. Ja? Weil die Frage ist immer nur 98, 99, 99,76 oder 100%. Ja? Das ist sozusagen das tägliche Brot, das wir in Studien lesen müssen. Ich zeige Ihnen nur 2 oder 3 von diesen Studien, damit Sie mir wirklich glauben. Und eine der Kombinationen, die wir momentan sehr, sehr viel verwenden, weil sie erstens wirklich super ist und zweitens auch, weil sie verhältnismäßig, zumindest verglichen mit anderen Kombinationen, relativ preisgünstig ist, ist diese Kombination Sofosbuvir-Velpatasvir. In diesem Medikament, in dieser Kombination sind 2 Wirksubstanzen kombiniert. Einfach erstens das Sofosbuvir, das eben ein Polymerase-Inhibitor ist, und zusätzlich das Velpatasvir, das ein NS5A-Inhibitor ist. Und sozusagen die 2 Substanzen sind in einer Tablette vereint. Und einer der wirklichen Vorteile dieser Kombination besteht darin, dass beide Substanzen gegen alle Genotypen wirken. Also in Wirklichkeit bräuchte man, wenn man bei jedem Patienten das verschreiben dürfte, was nicht der Fall ist, weil es andere Substanzen gibt, die dann doch ein bisschen billiger sind. Aber im Prinzip, wenn man das für alle Patienten verschreiben könnte, dann bräuchte man eigentlich den Genotyp gar nicht mehr testen, weil, wie gesagt, diese 2 Substanzen pangenotypisch wirken, wie man das nennt. Und da sehen Sie die Phase 3 Studien, die eben gemacht wurden mit dieser Kombination Sofosbuvir-Velpatasvir. Also verschiedenen Genotypen wurden diese Substanzen, eben dieses Medikament, einmal täglich eine Tablette über 12 Wochen jeweils verabreicht. Und Sie sehen, die Heilungsraten liegen immer zwischen 97% und 100%. Das gilt für alle Genotypen, außer für den Genotyp 3. Der Genotyp 3, den wir mit Interferon sehr leicht behandeln konnten, der ist jetzt mit diesem neuen Schemata ein bisschen unser Problempatient. Sie sehen, auch mit dieser sehr guten Kombination ist man hier nur unter Anführungszeichen auf 95% gekommen. Und da sehen Sie auch schon, wie verwöhnt wir Hepatologen sind. Früher waren wir stolz und froh, wenn wir auf einem Kongress irgendwas präsentieren konnten. dass die Heilungsraten jetzt mit irgendeiner neuen Interferon-Therapie dauern nicht mehr 42, sondern 45% sind. Und jetzt muss man sich bei jedem Kongress eigentlich schon rechtfertigen, warum man nicht die 100% erreicht hat. Ja? Und ein Teil von diesen 5% sind natürlich Patienten, die das nicht ganz regelmäßig genommen haben oder die einfach zu den Kontrollen dann nicht gekommen sind. Aber natürlich gibt es selten schon Patienten, die einfach wirklich nicht ansprechen auf diese Therapie. Die zweite Kombination, die wir derzeit sehr viel verwenden, vor allem bei den Genotypen 1 und 4, weil sie da derzeit die billigste am Markt ist, ist diese Kombination Grazoprevir, das ist ein Proteasehemmer, plus Elbasvir, das ist ein NS5A-Inhibitor. Und diese Kombination muss man auch nur einmal täglich in der Früh verabreichen. Die wirkt allerdings nur unter Anführungszeichen gegen den Genotyp 1 und gegen den Genotyp 4. Und Sie sehen auch hier sozusagen aufgelistet aus den publizierten Phase 3 Studien Ergebnisse, die durchaus sehr hübsch sind. Und das dritte Schema, das wir bis vor kurzem sehr viel verwendet haben, das jetzt aber nicht mehr ganz das preisgünstigste ist, ist dieses sogenannte EPI-3D-Schema. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber Sie sehen auch hier sozusagen Heilungsraten, die knapp an die 100%-Marke kommen. Also insgesamt kann man schon sagen, nicht, wir nähern uns schon sehr dem, was man als ideale Therapie einer chronischen Hepatitis C bezeichnen würde. Die Heilungsraten sind knapp 100%. Auch Patienten mit dekompensierter Leberzirrhose können behandelt werden. Allerdings sollte man da ein Schema geben ohne Proteasehemmer, sondern nur mit NS5A-Inhibitoren und Polymerasehemmern. Die Therapie hat praktisch keine Nebenwirkungen. 12 Wochen, finde ich, kann man ruhig als kurze Therapiedauer bezeichnen. Der Einnahmemodus ist einfach. Das einzige Problem ist halt, was sind die ungelösten Probleme? Die Therapiekosten sind immer noch relevant, sage ich mal. Ja? Und zwar so, dass wir derzeit nur bei den Genotypen 1 und 4 immerhin jetzt einmal alle Patienten behandeln dürfen. Und bei den Genotypen 2 und 3 ist es aufgrund der höheren Therapiekosten so, dass immer noch von der Krankenkasse die Therapie nur refundiert wird für Patienten, wo ein Fibrosegrad 2 oder höher vorliegt. Was haben wir noch für Magenschmerzen? Wir können natürlich nur Patienten behandeln, die bekannt sind, und es gibt in Österreich keine systematischen Screening-Programme. Es ist auch das erklärte Ziel der WHO, die Hepatitis C als erste virale Erkrankung allein durch eine Therapie, nicht durch eine Impfung, auszurotten. Und dieses Ziel kann man natürlich nur erreichen, wenn man alle Infizierten irgendwie erfasst. Was man auch nicht vergessen darf, die virologische Heilung bedeutet natürlich noch nicht die klinische Heilung. Das heißt, wenn ein Patient eine Leberzirrhose hat und er ist virologisch geheilt, hat er natürlich immer noch die Leberzirrhose, aber in vielen Fällen kann sich diese Leberzirrhose dann wieder schön langsam zurückbilden. Aber das ist nicht immer der Fall, manchmal ist da auch ein Point of No Return schon überschritten, speziell bei dekompensierten Leberzirrhosen, wo der Patient dann trotz virologischer Heilung möglicherweise lebertransplantiert werden muss. Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, die Compliance ist wichtig, die Medikamente sind super, aber sie wirken halt nur, wenn man sie schluckt, das ist bei vielen Medikamenten so, wie Sie wissen. Und da haben wir natürlich schon bei manchen Patienten, speziell aus dem suchtmedizinischen Bereich, große Probleme. Und was wir in Wien derzeit mit sehr großem Erfolg anwenden, ist, dass wir eben bei Patienten, die wir aus der Drogenszene kennen und die eine grenzwertige Compliance haben, bei denen führen wir so eine Directly Observed Therapy durch. Das heißt, die bekommen nicht die Packung mit 28 Tabletten mit nach Hause, wo sie sie wahrscheinlich nicht regelmäßig nehmen würden, sondern die kriegen täglich gemeinsam mit ihrer Substitutionstherapie, das ist das ideale Setting, in der Suchthilfe Wien oder auch in der Apotheke, wo sie eben die Substitutionstherapie täglich kriegen, ihre Hepatitis C-Medikamente, und damit sind die Ergebnisse super. Das ist ein Slide, das ich vor 2 Wochen oder so gemacht habe. Inzwischen haben wir leider den ersten Patienten, der nicht angesprochen hat. Also wir sind jetzt nur mehr auf 99% Heilungsrate. Aber auch das ist sehr, sehr gut und klingt vor allem glaubwürdiger. Ja? Und von diesen knapp 100 Patienten, die jetzt die Therapie abgeschlossen haben und die wir teilweise auch schon jetzt lange nachverfolgen, hatten wir nur 2 Reinfektionen. Das sind natürlich 2 zu viel, aber das ist trotzdem eine so geringe Reinfektionsrate, dass man sagen kann, es macht sehr viel Sinn, diese Patienten zu behandeln. Und damit bin ich mit der Hepatitis C auch schon fertig. Ich glaube, Sie werden mir zustimmen. Diese Fortschritte, die da erzielt wurden, sind schon wirklich sensationell. Ja. Das nächste Ziel muss sein, dass man möglichst viel auf allen Ebenen nach diesen Patienten screent. Also jeden Patienten, der irgendwie in eine Risikogruppe fällt, sollte man auf Hepatitis C testen und falls er eben positiv ist, einer geeigneten Therapie zuführen. Und wie gesagt, die Therapiekosten sind zwar noch hoch, aber bei weitem nicht so hoch, wie sie waren. Damit komme ich zum zweiten Teil, das ist die Hepatitis B, wo sich zugegebenermaßen nicht so viel getan hat in den letzten 2 Jahren. Zumindest nicht so viel wie bei der Hepatitis C, immerhin ein neues Medikament, das einen doch beträchtlichen Fortschritt bringt, zeige ich Ihnen dann. Und ich kann Ihnen sagen, wenn uns die Hepatitis C-Patienten in den nächsten Jahren dann ausgehen, dann wird die Hepatitis B wieder ein ganz heißes Thema, weil sehr viele Therapieansätze sind da jetzt schon in Phase 2 Studien oder auch in theoretischen Überlegungen erst. Also da wird sich in den nächsten Jahren auch sehr viel tun. Die Hepatitis B ist weltweit noch ein viel größeres Problem als die C. Eine Drittelmilliarde ist chronisch infiziert und Sie sehen, dass die Hepatitis B in Afrika und Südostasien extrem häufig ist und das deckt sich auch mit der Weltkarte für das hepatozelluläre Karzinom, was einfach darin begründet ist, dass die Hepatitis B die wichtigste Ursache weltweit gesehen für das hepatozelluläre Karzinom darstellt. In Entwicklungsländern ist der häufigste Übertragungsweg die Übertragung von der Mutter auf das Kind während der Geburt und was wir in Europa immer wieder viel zu wenig beachten ist, dass die Hepatitis B bei uns eine klassische sexuelle Transmitted Disease ist. Also ganz im Unterschied zur Hepatitis C, das ist richtig ansteckend durch ungeschützten Geschlechtsverkehr und darauf muss man wirklich jeden Patienten, der das hat, aufmerksam machen. Da geht es nicht nur um medizinische Probleme, sondern auch juristische Probleme. Wenn das jemand weiß und das mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr weiterüberträgt, gilt das als vorsätzliche schwere Körperverletzung und das ist mit einer sehr relevanten Strafe bedroht. Also das muss man dem Patienten sagen und was sich in dem Zusammenhang auch sehr plakativ rüberbringen lässt, ist einfach, dass Hepatitis B auf diese Tour 100-mal ansteckender ist als HIV. Sie wissen alle, dass es eine Hepatitis B-Impfung gibt und in Wirklichkeit sollte jeder Patient in Österreich und vor allem auch jeder Mensch und jedes Kind, muss man gar kein Patient sein, gegen Hepatitis B geimpft sein. Auch bei der Hepatitis B ist es ganz analog. Man kann entweder eine akute Hepatitis nach der Infektion entwickeln, die dann meistens ausheilt, selten in eine chronische Hepatitis übergeht, oder die Infektion kann primär chronisch verlaufen. Ein ganz wesentlicher Unterschied zur Hepatitis C ist auch, wenn Sie sich erinnern, bei der chronischen Hepatitis C verläuft diese Progression zur Leberzirrhose ja sehr langsam. Das dauert 20 Jahre plus. Bei der Hepatitis B ist das ganz anders, das kann viel schneller gehen. Wir hatten schon Patienten, die nach 1-2 Jahren eine Leberzirrhose entwickelt haben. Also bei chronischer Hepatitis B kann man ganz sicher nicht zuschauen. Und ob man nach der Infektion eine akute Hepatitis oder eine chronische Hepatitis entwickelt, das hängt sehr vom Alter, ist gleich von der Kompetenz des Immunsystems ab. Also je älter man ist, umso größer ist die Chance, dass man eine akute Hepatitis B nach der Infektion entwickelt, die dann dafür auch ausheilt. Umgekehrt, ein Neugeborenes oder ein kleines Kind entwickelt praktisch immer einen chronischen Verlauf. Das Schwierigste bei der Hepatitis B ist diese Erkenntnis des Spontanverlaufes und die Diagnostik der Einordnung, in welcher Phase der chronischen Hepatitis B der Patient gerade ist. Und das ist deswegen auch so kompliziert, weil man bei der Hepatitis B eben eine ganze Reihe von Markern bestimmen kann. Da gibt es einmal das HBS-Antigen, das Surface-Antigen an der Oberfläche. dann das HBC, C wie Core-Antigen, das im Hepatitis B-Virus-Core da versteckt ist und das man daher nie im Blut nachweisen kann. Hier rechts haben Sie aufgelistet, was man eventuell im Blut nachweisen kann. Aber was man manchmal im Blut nachweisen kann, ist ein Teil des HBC-Antigens, das ist dieses HBE, E wie Envelope-Antigen, das dann im Blut nachweisbar ist, wenn sich das Hepatitis B-Virus, und zwar die Normalform des Hepatitis B-Virus, sehr stark vermehren kann. Dann gibt es Antikörper gegen alle diese Antigene und der wichtigste Marker ist vielleicht die HBV-DNA, also die virale Nukleinsäure, die man quantitativ bestimmt und die ein direktes Maß für die Menge der Viremie darstellt. Wie ist jetzt der Spontanverlauf der chronischen Hepatitis B? Das ist sozusagen das Schwierigste an diesem Krankheitsbild, aber das sollten Sie sich, wenn es irgendwie geht, merken, weil dieser Spontanverlauf ist wichtig, um dann in der weiteren Folge festzustellen, ob der Patient eine Therapie braucht oder nicht. Und um diesen Spontanverlauf zu verstehen, muss man sozusagen zwei Dinge vorwegschicken und wissen. Das eine ist einmal, dass der Spontanverlauf der chronischen Hepatitis C ein mehr oder weniger kompliziertes Wechselspiel zwischen der Virusreplikation auf der einen Seite und der immunologischen Kontrolle auf der anderen Seite ist. Und die verhalten sich reziprok zueinander, das ist klar. Je stärker die immunologische Kontrolle ist, desto stärker das Immunsystem gegen HBV reagiert, umso weniger stark kann sich das Virus vermehren. Das ist ganz logisch. Und im Allgemeinen ist es so, dass es im Laufe der Infektion tendenziell dazu kommt, dass die immunologische Kontrolle zunimmt und die Virusreplikation abnimmt. Das ist das eine. Und das zweite, was man wissen muss, ist, dass das Hepatitis B-Virus praktisch überhaupt nicht hepatotoxisch ist, das heißt, das Hepatitis B-Virus schädigt die Leber überhaupt nicht. Wenn ein Leberschaden entsteht, dann nicht durch das Virus selbst, sondern über den Umweg des Immunsystems, dass das Immunsystem eine Abwehrreaktion gegen HBV-infizierte Hepatozyten startet. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie der Spontanverlauf einer normalen HBV-Infektion ist, dann steht am Anfang eine sogenannte immuntolerante Phase. Wodurch ist die gekennzeichnet? Erstens, was macht das Virus? Das Virus kann sich sensationell stark vermehren. Wir haben einen hohen Virustiter, wobei unter hohem Virustiter versteht man mehr als 2000 Units pro Milliliter. Das ist die Grenze, wobei hier reden wir von Millionen, Milliarden, also 10 hoch 6 bis 10 hoch 9 oder so, also Viren. Viruseinheiten pro Milliliter. Also das Virus kann sich stark vermehren, deswegen ist auch das HBE-Antigen positiv, wie bei jeder chronischen Hepatitis C ist das HBS-Antigen natürlich auch positiv. Aber das Immunsystem reagiert hier überhaupt nicht auf die Infektion, das heißt das Hepatitis B-Virus ist dem Immunsystem völlig egal und deswegen entsteht auch kein Leberschaden, das heißt die Transaminasen sind normal. Es liegt auch, wenn man biopsieren würde, keine relevante Hepatitis vor. Das heißt, eine wirkliche Lebererkrankung ist eigentlich nicht vorhanden und deswegen muss man diese Patienten in der immuntoleranten Phase nicht generell antiviral behandeln. Diese immuntolerante Phase kann jetzt Wochen, Monate, manchmal auch Jahrzehnte dauern. Irgendwann kommt es dann allerdings dazu, dass das Immunsystem sozusagen unter Anführungszeichen erwacht und halt feststellt, da sind so komische Antigene auf den Leberzellen, machen wir eine Abwehrreaktion dagegen. Und dann beginnt die immunaktive Phase, die auch als hochreplikative Phase bezeichnet wird. Und wie ist die gekennzeichnet? Auch hier kann sich das Virus stark vermehren. Nicht mehr ganz so stark wie in der immuntoleranten Phase, aber immer noch stark. Und der Unterschied ist aber, jetzt geht es der Leber schlecht, ja, weil das Immunsystem ja sozusagen eine Abwehrreaktion gegen infizierte Hepatozyten gestartet hat. Das heißt, die Transaminasen sind hoch und wenn man sozusagen eine Leberbiopsie machen würde, würde man jetzt wirklich eine deutliche Leberentzündung, eine chronische Hepatitis feststellen. Und je nachdem, ob in dieser Phase das E-Antigen nachweisbar ist oder nicht, klassifiziert man diese Phase als HBE-Antigen-positive oder eben HBE-Antigen-negative chronische Hepatitis B. Und die Gefahr ist hier, dass es relativ rasch zu einer Progression Richtung Leberzirrhose kommen kann. Wenn der Patient Pech hat, dann verweilt er in dieser immunaktiven Phase und stirbt dann letztlich an den Folgen seiner Lebererkrankung oder an irgendeiner anderen Erkrankung, die er zwischendurch erleidet. Wenn er Glück hat, und dieses Glück haben etwa 10% der Patienten pro Jahr, gelingt es dem Immunsystem die Infektion einzudämmen. Nicht zu beseitigen, aber einzudämmen. Sie sehen das, die immunologische Kontrolle nimmt zu, die Virusreplikation nimmt ab und die Krankheit geht dann über in eine niedrigreplikative Phase, die man auch als inaktive Carrier-Phase bezeichnet. Wie ist die charakterisiert? Das Virus kann sich nur mehr schwach vermehren, das heißt, es ist überhaupt kein Virus im Blut nachweisbar oder nur in geringen Mengen, also der Virustitel ist jedenfalls unter den berühmten 2000 Units pro Milliliter. Das HBS-Antigen ist nach wie vor positiv, das E-Antigen ist jetzt immer negativ und da hier ja keine relevante Entzündung mehr vorliegt, sind die Transaminasen weitgehend normal und wenn man eine Leberbiopsie machen würde, würde man ja, entweder gar keine entzündliche Aktivität mehr sehen, aber man muss zugeben, dieser Name inaktiver Carrier-Status ist doch ein bisschen vielleicht zu optimistisch, weil manchmal sieht man in dieser Phase schon noch eine ganz leichte entzündliche Aktivität. Aber wenn man in dieser Phase ist, dann hat man mal ganz sicher das Schlimmste übertaucht, denn hier ist die Progression Richtung Leberzirrhose jedenfalls eine sehr langsame. Wenn der Patient noch mehr Glück hat, gelingt es ihm in der weiteren Folge auch, das HBS-Antigen aus dem Blut zu eliminieren. Das HBS-Antigen wird dann negativ und es kommen diese schützenden HBS-Antikörper. Die Krankheit geht dann über in die Phase der Immunität und das ist etwas, was einer Heilung am nächsten kommt. Eine wirkliche virologische Heilung ist auch das nicht, weil ich werde Ihnen dann später zeigen, das Virus ist immer noch in der Leber vorhanden, leider Gottes. Dieser schematische Ablauf ist in vielen Fällen so vorhanden, auch beim Patienten. Ich will Ihnen aber nicht verschweigen, dass es manchmal sein kann, dass es nicht nur einbahnmäßig in diese Richtung geht, sondern dass es speziell auch in dieser Phase der inaktiven Carrier-Phase manchmal zu Reaktivierungen kommen kann, wo dann wieder eine immunaktive Phase auftritt. Ja? Trotzdem, es ist wichtig, den Patienten zu klassifizieren, was seine Phase betrifft. Warum? Weil eben die Therapieindikation davon abhängt. Wie Sie sich vorstellen, muss man diese immunaktiven, E-Antigen-positiven und E-Antigen-negativen chronischen Hepatitis B-Patienten unbedingt behandeln. Und auch diese inaktive Carrier-Phase sollte man dann behandeln, wenn der Patient schon eine Leberzirrhose hat, weil man sich dann halt auch eine ganz geringe Progression der Erkrankung nicht leisten möchte. Also wie gesagt, man muss zuerst anhand dieser Laborparameter den Patienten eben einer dieser Phase zuordnen und dann entscheiden, ist eine Therapie erforderlich oder nicht. Und wenn eine Therapieindikation vorliegt, muss man sich als nächstes überlegen, welche Therapie denn für den Patienten am besten geeignet ist. Und bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich Ihnen noch nahelegen, dass Sie bei jedem Patienten, den Sie in Ihrer Ordination betreuen, mit chronischer Hepatitis B zumindest einmal auf jeden Fall und weitere Male dann, wenn Ihnen irgendwas komisch vorkommt, eine Zusatzuntersuchung auf Hepatitis D oder Hepatitis Delta machen. Ja? Und zwar deswegen, dieses Hepatitis-Delta-Virus ist bei uns durchaus auch im Zunehmen begriffen. Was ist dieses Hepatitis-Delta-Virus? Das ist ein sogenanntes inkomplettes Virus. Was bedeutet das? Das ist ein Virus, das alleine sich gar nicht vermehren kann, sondern nur mit Hilfe eines anderen Virus. Und dieses Delta-Virus benötigt für seinen Replikationszyklus die gleichzeitige Infektion mit einem Hepatitis-B-Virus. Ja? Also das heißt, nur jemand, der zusätzlich Hepatitis B infiziert ist, kann dieses Delta-Virus bekommen. Die Übertragung ist im Prinzip genauso wie bei der Hepatitis B. Die Diagnostik ist ebenso mit Antikörpern und mit HDV-RNA, also mit der Erbsubstanz des Hepatitis-Delta-Virus. Warum ist es so wichtig, diese Diagnose zu stellen? Weil die Patienten, die eben eine Koinfektion mit Hepatitis B plus Delta-Virus haben, die haben von allen Patienten mit chronischer Virusentzündung die allerschlechteste Prognose und die bösartigsten Verläufe sozusagen. Und daher sollte man die unbedingt diagnostizieren, weil man dann einfach das besser interpretieren kann, die Laborwerte und den Verlauf und den Patienten vielleicht in irgendeine Studie frühzeitig einschließen kann, denn wir haben derzeit keine wirklich sehr zufriedenstellende Therapie für diese Delta-Hepatitis. Und da sehen Sie, dass auch diese Delta-Hepatitis weltweit verbreitet ist. Und damit kommen wir jetzt eben zu den Therapieoptionen bei der chronischen Hepatitis B, und da gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze. Man kann entweder bei der immunologischen Kontrolle ansetzen und sagen, okay, ein Patient, der eh schon hier ist in der immunaktiven Phase, der also eh schon eine gewisse Aktivität des Immunsystems hat, dessen Immunsystem möchte ich jetzt noch einmal ein bisschen weiter stimulieren mit einer einjährigen Interferontherapie, mit der Idee, dass er dann den Sprung darunter zum inaktiven Carrier-Status schafft. Das ist die eine Variante. Oder die zweite Variante wäre, dass ich bei der Virusreplikation ansetze und dem Patienten ein Medikament gebe, ein Nukleosid bzw. ein Nukleotid-Analogon, das sehr effektiv eben die Virusreplikation hemmen kann. Und hier sehen Sie jetzt nochmal diese zwei Therapieoptionen einander gegenübergestellt, und man muss sagen, die Interferontherapie hat zwar den Vorteil, dass sie eine limitierte Therapiedauer hat, das heißt, man kann dem Patienten von vornherein sagen, die Therapie wird ein Jahr dauern und dann ist es vorbei, und wenn Sie es schaffen, dass Sie wirklich in diese inaktive Carrier-Phase kommen, dann ist das stable, ja? Also dann bleibt das so in den allermeisten Fällen, zumindest auch wenn man mit der Therapie aufhört. Das Problem ist halt, und das ist der Grund, weshalb wir eigentlich seit mehreren Jahren schon keine Interferontherapien mehr chronischer Hepatitis C mehr durchführen, dass diese Erfolgsrate der Therapie nur 30% ist, und das ist doch ein bisschen frustrierend für eine Therapie, die viele Nebenwirkungen hat und auch viele Kontraindikationen und auch bei dekompensierter Leberzirrhose nicht gegeben werden darf. Und deswegen behandeln wir eigentlich alle Patienten jetzt mit der zweiten Option, mit diesen Nukleosid- bzw. Nukleotid-Analoga. Und Sie sehen hier, dass hier eine ganze Reihe von Medikamenten, inzwischen sind 6, zugelassen sind. Und in Wirklichkeit verwenden tun wir aber nur mehr 2 Substanzen, nämlich das Tenofovir und das Entecavir, einfach weil die höchste antivirale Wirksamkeit vereinen mit einem extrem seltenen Resistenzrisiko. Das heißt, auch wenn man über viele Jahre diese Medikamente anwendet, gelingt es dem Virus in der Regel nicht, eine Resistenz dagegen zu entwickeln. Und hier sehen Sie die Vorteile. Die Vorteile dieser Nukleosid-Analoga sind eben die hohe Ansprechrate bei fehlenden Nebenwirkungen. Auch jedem noch so dekompensierten Zirrhotiker kann man das geben. Und Resistenzen sind, wie gesagt, sehr selten mit den neuen Medikamenten. Allerdings, das, was hier steht, ist schon ein Problem. Das hemmt halt die Virusreplikation und daher ist eine sehr lange Therapiedauer notwendig. Viele Leute brauchen das über viele, viele Jahre, vielleicht manche sogar für den Rest ihres Lebens, weil es eben sehr häufig zu Rezidiven kommt, wenn man damit aufhört. Da sehen Sie nur als Beispiel, was man zum Beispiel mit dem Tenofovir erreichen kann. Ja, wenn Sie sich die blaue Kurve anschauen, und das wäre der Prozentsatz der Patienten, wo praktisch keine Viremie mehr vorhanden ist, dann sehen Sie, nach einem Jahr ist bei praktisch allen Patienten die Viremie so reduziert, dass fast kein Virus mehr im Blut nachweisbar ist. Und das führt auch zu dramatischen Verbesserungen, selbst was harte Endpunkte angeht. Also wenn man eben einem Patienten so ein Nukleosid-Analogon gibt, wie in dieser nicht mehr ganz neuen Studie, dann wird die Krankheitsprogression verlangsamt, das Risiko, ein HCC zu entwickeln, ist reduziert und auch die Progression der Lebererkrankung gemessen am Child-Pugh-Score wird wesentlich langsamer. Und was vielleicht noch toller ist oder mindestens genauso toll ist, ich habe im Studium noch gelernt, eine Leberzirrhose ist für immer sozusagen, also das ist ein Endzustand, der irreversibel ist, keineswegs. Man sieht zum Beispiel anhand dieser Studie, wenn die Ursache gescheit im Griff ist, nämlich die Hepatitis B-Virusreplikation praktisch auf null gehemmt wird, dann kann im Laufe von Jahren die Menge an Zirrhosepatienten deutlich abnehmen. Sie sehen, hier gibt es viele Rote und nach 5 Jahren ist der Anteil der Roten viel geringer. Das heißt, ein Großteil der Zirrhosen hat sich doch zurückgebildet. Trotzdem ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, wir können nicht alles rückgängig machen. Jemand, der eine Zirrhose hat, hat, auch wenn er gescheit behandelt wird, noch über viele, viele Jahre ein erhöhtes HCC-Risiko. Ja? Also Sie sehen hier eine Hochrechnung sozusagen, das wäre die Kurve der HCC-Inzidenz, die man erwarten würde ohne Therapie. Und wenn man jetzt eine Therapie macht, so effektiv sie auch ist, in den ersten Jahren ist die HCC-Inzidenz ganz genauso. Das sind sozusagen Patienten, wo der Tumor schon am Weg ist. Wir haben ihn nur noch nicht erkannt. Da ist also ein Point of No Return schon überschritten. Und erst nach einigen Jahren flacht sich die Kurve dann ab und gleicht sich dem Risiko eines nicht leberkranken Patienten ein. Das ist in Wahrheit keine Überraschung. Bei Rauchern ist es auch so, wenn einer 30 Jahre Kettenraucher war und heute aufhört, hat er für die nächsten Jahre natürlich immer noch ein erhöhtes Bronchuskarzinomrisiko und erst mit der Zeit wird das dann niedriger. Das heißt, man muss bei allen Patienten mit Leberzirrhose, auch wenn sie virologisch geheilt sind, unbedingt alle 6 Monate diese Ultraschalluntersuchung als Screening fürs HCC machen. Und damit bin ich fast am Ende und möchte Ihnen nur noch das Allerneueste zeigen. Seit ganz kurzer Zeit gibt es sozusagen eine ganz neue Substanz, die zugelassen ist. Das ist das gute alte Tenofovir, allerdings in Form eines neuen Salzes als Allafenamid. Und was ist sozusagen das Neue dran? Das herkömmliche Tenofovir, so wie es im Viriat drinnen ist, hatte eben bedingt durch die Art seines Salzes, das war ein Disopoxylfumarat, eine relativ kurze Serumhalbwertszeit. Das wurde relativ schnell von seinem Salz getrennt und dann über die Niere ausgeschieden, ja, und ist sozusagen akkumuliert in Nierenzellen und war dort möglicherweise verantwortlich für dezente Nierennebenwirkungen. Und nur wenig von der Wirksubstanz ist letztlich im Hepatozyten gelandet. Und bei diesem neuen Salz, bei diesem Allafenamid, ist es so, dass die Plasmastabilität eine wesentlich höhere ist. Daher landet fast alles vom Tenofovir im Hepatozyten und nur wenig in den Nierenzellen. Und in einer sehr großen Studie, die noch nicht abgeschlossen ist, wo man diese zwei Salze sozusagen randomisiert über 3 Jahre miteinander verglichen hat, hat man, ich sage es ganz ehrlich, zu meiner Überraschung gesehen, dass, das ist jetzt noch nicht überraschend, dass beide von der antiviralen Wirksamkeit ident sind, aber dass das neue Salz bei einem höheren Prozentsatz der Patienten zu einer Normalisierung der Transaminasen führt, dass es zu einer Verbesserung der Nierenfunktion führt, oder man muss es so sagen, dass es unter dem alten Salz vom Tenofovir doch zu einer dezenten, aber merklichen Abnahme der Nierenfunktion gekommen ist im Laufe der Jahre, und das sieht man unter dem Tenofovir-Allafenamid nicht. Und auch beim Punkto Abnahme der Knochendichte dürfte dieses neue Medikament, wie Sie sehen, deutliche Vorteile haben. Zumindest ist das statistisch also hochsignifikant. Und das ist jetzt mehr oder weniger mein allerletztes Slide. Und da sehen Sie, was das Problem bei der Hepatitis B ist. Sie sehen es vielleicht nicht auf einen Blick, weil das ein sehr busy Slide ist, wie man das im Fachjargon sagt. Was hier dargestellt sein soll, ist eben auch das Hepatitis C-Replikationsmodell. Und ich will Sie nur auf ein Problem hinweisen. Ganz im Unterschied zum Hepatitis C-Virus ist es beim Hepatitis B-Virus so, dass im Rahmen dieses Replikationsprozesses die virale DNA, also die Erbsubstanz des Hepatitis B-Virus, im Zellkern abgelagert wird, in Form einer sogenannten CCC-DNA. Man kann sich das vorstellen wie Mikrochromosomen des Virus. Und derzeit gibt es leider keine gescheite Therapie, mit der man diese virale Erbsubstanz da wieder rausbringt. Ja? Und deswegen ist es so, dass einmal Hepatitis B immer Hepatitis B gilt, derzeit noch leider. Ja? Und dass es so ist, wenn aus irgendeinem Grund die Immunkontrolle völlig zusammenbricht, weil der Patient zum Beispiel eine Chemotherapie bekommt, dann kann es sein, dass es zu einem Wiederaufflammen einer schon als abgeheilt geglaubten Hepatitis B-Infektion kommen kann. Und deswegen muss man vor jeder immunsuppressiven Therapie, vor jeder Chemotherapie, vor jeder Organtransplantation, das ist State of the Art of Hepatitis B, screenen und sich überlegen, ob man vielleicht vorbeugend ein Medikament geben muss, wenn der Patient schon mal infiziert war damit, um eine Reaktivierung zu verhindern. Und damit bin ich auch mit der Hepatitis B fertig. Auch an die Hepatitis B muss man denken in Österreich, die ist eher im Zunehmen begriffen durch die Migrationsbewegungen, die wir haben. Also auch hier ist es so, Risikopopulationen sollte man unbedingt screenen. Die neuen Medikamente, die gar nicht mehr so neu sind, sind super in dem Sinn, dass sie die Virusreplikation praktisch auf null hemmen kann. Aber leider Gottes können wir derzeit mit keiner Therapie, die wir haben, das Virus wirklich aus der Leber eliminieren. Und dieses neue Medikament, das eben jetzt auf den Markt kommt, dieses Tenofovir-Alafenamid, hat offensichtlich wirklich weniger Nebenwirkungen auf Niere und Knochen und ist daher sicher eine wertvolle Bereicherung unserer Möglichkeiten. Vielen Dank. Ja, also wenn Sie Fragen haben, können wir das gerne jetzt noch tun, bitte. Die Frage war, wenn ich Sie richtig verstanden habe, beim Genotyp 1b, ob so Phosphovelidib, was wir, ja, das ist eine super Therapie, ja, bei den Patienten, die Therapie naiv sind, also die nicht vorbehandelt sind, wo man keine Leberzirrhose noch hat, wo die Virusmenge unter 6 Millionen ist und die nicht HIV-koinfiziert sind, würde es sogar reichen, wenn man 8 Wochen therapiert, bei allen anderen Wochen 12, bei allen anderen Patienten 12 Wochen. Das Problem ist nur, Sie haben vielleicht Patienten, die auf diesem Schema laufen, ja, nur die, die jetzt neu eingestellt werden, da wird das von der Krankenkasse nicht mehr bezahlt, weil das Sofosbuvir-Velpatasvir, Handelsname Epclusa, billiger ist und genauso gut ist natürlich. Ja. Aber im Prinzip, ob man den 1b mit Harvoni, Sofosbuvir-Letipasvir oder Epclusa, Sofosbuvir-Velpatasvir behandelt, ist im Prinzip vollkommen egal und eine reine Frage des Geschmacks bzw. des Preises.
Und wie ist das mit der Viruslast? Ja? In welchen Abständen sollte im Verlauf einer Therapie die Viruslast bestimmt werden?
De facto möchte die Gebietskrankenkasse vor jeder Neubewilligung des Rezeptes eine aktuelle Viruslast haben, daher machen wir es halt. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob das überhaupt notwendig ist, die Viruslast zu bestimmen, sagen viele Experten, eigentlich wäre es gar nicht notwendig, ja? Weil im Unterschied zur Interferontherapie sozusagen der Verlauf der Viruskinetik nicht prädiktiv für den Viruserfolg ist. Es gibt Patienten, wo das relativ langsam sinkt und wo nach 8 Wochen zum Beispiel noch ein bisschen Virus nachweisbar ist und die sprechen meistens genauso gut an wie die Patienten, wo nach 2 Wochen schon kein Virus mehr im Blut nachweisbar ist. Also insofern bräuchte man es gar nicht unbedingt. Ja. Ganz selten gibt es Patienten, die unter der Therapie einen Breakthrough haben, ja, aber die sind so selten, dass das nicht rechtfertigen würde. Wir machen es halt trotzdem alle 4 Wochen. Erstens ist es für die Motivation des Patienten sehr schön, wenn man dem zeigen kann, schauen Sie, jetzt ist überhaupt kein Virus mehr nachweisbar oder jetzt zuerst haben Sie 5 Millionen gehabt und jetzt nach einer Woche sind es nur mehr 23 und so ist es ungefähr von der Quantität. Ja. Also für das Arzt-Patienten-Verhältnis ist es nicht schlecht, wenn man diese Kontrollen macht. Aber streng genommen könnte man es auch so machen, der Patient kommt, kriegt für 12 Wochen die Pulver und 12 Wochen nach Therapieende kommt er dann zur SVR12.
Ja. Ja, ich hätte 3 Fragen. Zuerst eine basale, nämlich können Sie noch einmal die Nebenwirkungen der Interferontherapie sagen? Als zweites eine weniger basale, nämlich wie hoch sind die monatlichen Kosten der Interferontherapie und der Alternative, also der neuen Therapie? Und wie hoch sind circa die Kosten dieser Viruslastbestimmung?
Ja, also die Nebenwirkungen vom Interferon, das ist jetzt eine richtig lange Liste, nicht? Also Müdigkeit, Depressionen, alle möglichen psychiatrischen Erkrankungen können sich verschlechtern, Leukopenie, Thrombopenie, Anämie, vor allem diese hämolytische Anämie durchs Ribavirin, Hautausschläge, Anstieg der Blutfette, Teratogenität vom Ribavirin und. Ja, also die Liste ist wirklich sehr lang. Zweitens, Preis der neuen Therapien, das ist ein sehr seltsames Kapitel, weil wir es nicht genau wissen. Was ich Ihnen genau sagen kann, ist, wie viel Sie bezahlen, wenn Sie das privat in der Apotheke kaufen. Das ist ungefähr 15.000 Euro pro Packung, also 45.000 Euro. plus minus, je nach Präparat. Ja. Allerdings ist es so, dass die Firmen mit den Krankenkassen solche Rabatte vereinbart haben, dass sie da wieder was refundiert kriegen. Nur das wissen zwei Leute bei der Krankenkasse und zwei Leute bei der Firma. Also ich würde mal schätzen, die billigste Therapie für den Genotyp 1 und 4 kostet derzeit ungefähr die Krankenkasse 18.000 Euro. Das ist, nein, insgesamt.
Insgesamt,
okay. Ja. Die Interferontherapie war deutlich billiger, aber da das ja in der Steinzeit war, könnte ich es Ihnen jetzt gar nicht mehr ganz genau sagen. Also so im Bereich, die Interferontherapie hat ungefähr 8.000 Euro gekostet. Allerdings haben wir zuletzt ja auch schon diese Proteasehemmer dazugegeben, die dann auch wieder 40.000 Euro gekostet haben.
Und die Bestimmung?
Bestimmung der Viruslast kostet ungefähr 70 Euro. Ja, gut, wenn keine weiteren Fragen mehr im Moment sind, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.